Ich möchte euch herzlich begrüßen. Wir haben viel vor in diesen drei Tagen. Ich freue mich sehr. Ich habe fest gebetet, Herr, schenkt, dass ich gesund werde, dass ich das nicht verpasse, mit euch zusammen zu sein. Und diese Zeit, der Herr hat es geschenkt. Vielen Dank für alle Gebete. Heute beginnen wir mit der Gliederung des Buches. Ihr habt ja die, oder Sie haben ja die Aufgabe gehabt, ein bisschen eine Gliederung zu erstellen. Wenn man ein Buch gliedert, wie das Daniel-Buch, dann ist gut, wenn man sich Sinnabschnitte sucht. Das heißt, schaut, welche Sinnabschnitte gehören eigentlich zusammen. Das habe ich hier gemacht, auf der Folie. Also das Kapitel 1 ist eine Einheit, Kapitel 2 ist eine Einheit, Kapitel 3 ist eigentlich sehr einfach bei Daniel, oder? Kapitel 3, 1 bis 30 ist eine Einheit und dann ab Kapitel 3, 31, beziehungsweise je nach Zählweise, ich weiß nicht, welche Bibeln ihr habt, bei manchen ist es Kapitel 4, 1, bei anderen ist es 3, 31. Da beginnt wieder ein neues Kapitel mit über Nebukadnezars Demütigung. Kapitel 5 ist ein eigenes Kapitel, 6er auch, das kennen wir, 7er, 8er sind auch Einheiten, die an sich für sich zusammengehören. Kapitel 9 auch. Und dann ist Kapitel 10, das steht nicht alleine. Kapitel 10 ist eine Einleitung zu einem längeren Kapitel, nämlich Kapitel 11. Kapitel 10 ist die Einleitung zu Kapitel 11 und Kapitel 11 wird fortgesetzt in Kapitel 12. Also das gehört eindeutig zusammen, da kann man gar nichts trennen. Das heißt, wir haben 10 Einheiten im Danielbuch. 10 Einheiten. Und wie sollen wir das gliedern? Nun, wenn man so ein Buch gliedern möchte, dann kann man zuerst einmal, ist vielleicht gut, dass man sich mal grundsätzlich einen Überblick verschafft, was haben wir denn da alles da, was haben wir für einen Inhalt, ein Inhaltsverzeichnis erstellen wir uns jetzt also. Nun, Kapitel 1 beginnt mit Nebukadnezar. Daniel weigert sich, wegen seiner Religion weigert er sich, sich zu verunreinigen mit der Speise des Königs. Kapitel 2 handelt von Nebukadnezars Traum, von den vier Reichen, oder Weltreichen, wenn man so will. Kapitel 3 ist die Geschichte vom Standbild, das Nebukadnezar aufstellt, von dem er eigentlich ja geträumt hatte, und von den Feuerofen und den drei Freunden. Kapitel 4 ist die Strafe und Wiederherstellung Nebukadnezars. Da geht es um 7 Zeiten, die Nebukadnezar gedemütigt wird. Kapitel 5 geht es um Belsazar und den Untergang des ersten Weltreiches, des babylonischen Weltreiches. Kapitel 6 geht es um Daniel in der Löwengrube. Daniel weigert sich wegen seiner Religion, dem Gebot des Königs Gehorsam zu leisten, nämlich dass man nicht beten darf zu irgendeinem Gott außer zum König. Der König hier ist Darius, nicht mehr Nebukadnezar. Dann Kapitel 7 ist Daniels Traum von den vier Weltreichen. Kapitel 8 ist Daniels Vision über die zwei Weltreiche, über den Ziegenbock und den Widder und dann über ein kleines Horn. Kapitel 9 ist über das Gebet des Daniel und dann kommt eine Weissagung über die Strafe und die Wiederherstellung Jerusalems. Es geht zuerst um 70 Jahre, die Jerusalem gedemütigt ist und dann über ist die Rede von 7 mal 70 Jahren oder das heißt hier Wochen einfach, 70 Wochen, aber das kommen wir dann gleich drauf, dass es Jahrwochen sind. Kapitel 10 bis 12, da geht es im Großen und Ganzen um einen Kampf zwischen Königin des Nordens und Königin des Südens. Aber es heißt immer der König des Nordens und der König des Südens. Das ist Kapitel 10, das ist die Einleitung. Kapitel 11 ist dann dieser Kampf dargestellt zwischen dem König des Nordens und dem König des Südens. Das zieht sich über Jahrhunderte hinweg. Und zum Schluss endet das Ganze mit dem Untergang dieses König des Nordens. Das ist ja dieser Besondere. Der steht hier irgendwie im Mittelpunkt. Dieser König des Nordens, am Ende von Kapitel 11, stirbt dann dieser König des Nordens und damit auch scheint alles zu Ende zu sein. Und die Israeliten, die erleben eine große Drangsalszeit und der Herr befreit sie aus der Drangsalszeit und es gibt eine Auferstehung der Toten, die noch kurz erwähnt wird und dann wird das Buch abgeschlossen. Also das ist so das Inhaltsverzeichnis vom Buch Daniel. Das hilft uns ein bisschen schon weiter, wenn wir jetzt das Buch gliedern sollen. Was interessant ist, was wir nicht wissen, wenn wir nicht die hebräische und aramäische Sprache kennen, das dürft ihr jetzt wissen. Das Interessante ist, dass Kapitel 1 und Kapitel 2, 1 bis 4 auf Hebräisch geschrieben ist. Kapitel 2, Vers 4 bis Kapitel 7 ist auf Aramäisch geschrieben. Kapitel 8, 9 und dann auch 10 bis 12 ist wieder auf Hebräisch geschrieben. Also ein Teil vom Danielbuch ist einfach auf Aramäisch oder Babylonisch, können wir auch sagen, geschrieben. Aber das hilft uns wenig für die Einteilung, denn irgendwie passt das nicht zusammen. Man kann nicht sagen, ja, das, was Hebräisch ist, ist ein Teil und das Aramäisch ist ein anderer Teil. Es passt nicht. Also es hilft uns nichts für die Einteilung, dass das eine Aramäisch ist und das andere Hebräisch geschrieben ist. Na gut, dann gehen wir weiter. Dann schauen wir uns die Sache an. Also übrigens, hier habe ich es jetzt nochmal. Das, was hier lila ist, Kapitel 1, ist Hebräisch. Was hier gelb ist, das ist Aramäisch. Und die anderen Sachen sind wieder Hebräisch. Aber es hilft uns nicht weiter in unserer ganzen Einteilung. Also, na dann schauen wir weiter. Dann überlegen wir, wie ist es eigentlich mit der Zeit, wann war es geschrieben wurde. Das heißt, also das ist ja nicht so, dass das Buch Daniel chronologisch geschrieben ist. Das heißt, es ist nicht so, dass exakt hier eine chronologische Reihenfolge ist. Das stellt man fest, wenn man ankommt bei Kapitel 7. Stellt man fest, dass man in Kapitel 7 ist man chronologisch wieder zurückversetzt in eine frühere Zeit. Kapitel 8 auch. Also das geht jetzt so, Kapitel 1 ist im Jahr 605, damit beginnt das ganze Buch mit der Gefangennahme Daniels und auch seiner Freunde und auch dieser 3000 hochvornehmen Leute von Jerusalem und Judäa. Das haben wir gestern ja kurz betrachtet. Das war 605. Und dann ist das Jahr der Ausbildung oder eigentlich mehrere Jahre der Ausbildung. Kapitel 2 handelt dann von diesem Traum, das war im zweiten Jahr Nebukadnezars, das heißt eigentlich im dritten, das heißt im Jahr 603. Dann Kapitel 3 ist dann auch danach, das ist auch klar, das ist dann etwa um das Jahr 602 oder 600, das kann man nicht genau datieren, aber das ist auch kein Problem. Dann ist ein großer Sprung, Kapitel 4, ist eine Geschichte, die erst gegen Ende der Herrschaft des Nebukadnezars geschieht, nämlich diese Demütigung des Königs. Das heißt, wir haben da jetzt vom Jahr 600 bis zum Jahr etwa 570, man kann es nicht genau sagen wann, aber die letzten 7 Jahre oder vielleicht die letzten 10 Jahre seiner Regierung, der König regierte bis zum Jahr 562. Also gegen Ende seiner Regierung war er 7 Jahre lang wahnsinnig geworden. Und von daher, das weiß man übrigens auch aus der weltlichen Geschichte, dass Nebukadnezar eine Zeit lang krank gewesen ist, geisteskrank gewesen ist. Und das war gegen Ende seiner Regierung. Nun, nachher in Kapitel 5 ist dann der neue König, das war dann Belsazar. Das weiß man, dass er 539 gestorben ist. Also der Tod von Belsazar wird hier beschrieben in Kapitel 5, 539. Sind also schon jetzt ziemlich ein Stück weiter in der Geschichte. Dann Kapitel 6 ist dann der Übergang zum Persischen Reich. Also Darius regiert, das war der persische Regent, eigentlich der Meder. 539, 538 vor Christus. Aber dann in Kapitel 7, wenn ihr schaut im Text, in Kapitel 7 sehen wir, Kapitel 7, Vers 1, im ersten Jahr Belsazars. Also das geht jetzt wieder zurück. Und Belsazar im ersten Jahr, das weiß man, das war im Jahr 553 vor Christus. Also geschichtlich gehen wir jetzt wieder zurück. Der Traum oder das Traumgesicht von Kapitel 7 ist also vor der Geschichte von Kapitel 6. Und vor der Geschichte von Kapitel 5. Auch in Kapitel 8 ist chronologisch vorher, da heißt es dann im dritten Jahr des Königtums des Königs Belsazar, also 551 vor Christus. Also diese zwei passen chronologisch nicht hinein. Das ist natürlich für uns interessant, denn der Autor, der wurde ja vom Heiligen Geist geleitet. Und warum hat der Autor vom Heiligen Geist geleitet, das so gemacht, dass er diese zwei Visionen, die er da hatte, erst nach Kapitel 6 einschiebt? Muss man sich überlegen. Das heißt, das ist nicht von ungefähr, ist nicht zufällig. Dann in Kapitel 9 sind wir wieder im Jahre 539 vor Christus. Das Gebet des Daniels am Ende der 70 Jahre. Also hier ist der Wechsel wieder zur medopersischen Herrschaft. Das heißt ja im ersten Jahr des Kyros, Kapitel 9, Vers 1. Im ersten Jahr des Kyros, des Darius, Entschuldigung. Ersten Jahr des Darius. Das war also gerade im Jahr 539 vor Christus. Und dann Kapitel 10. Im dritten Jahr des Darius, Kapitel 10, Vers 1, im dritten Jahr des Darius, des Kyros, Entschuldigung, dritten Jahr des Kyros. Das heißt, das ist das Jahr 536 vor Christus. Wer der Darius ist und wer der Kyros ist, das besprechen wir später, ob die gleiche Person sind oder nicht und so weiter. Aber Tatsache ist, dass also diese zwei Kapitel 7 und 8 gehören chronologisch an eine andere Stelle, würden wir das chronologisch einordnen. Das heißt, es ist bewusst. Da müssen wir uns überlegen, gut, also chronologisch können wir nicht vorgehen. Wie sollen wir dann vorgehen? Also hier nochmal chronologisch, diese Kapitel 7 und 8, die passen nicht rein. Aber ganz bewusst hat er sie dorthin gesetzt, diese zwei. Also die Sache von Daniels Traum von den vier Weltreichen. Und Daniels Nachtgesicht oder über Daniels Gesicht von den zwei Weltreichen, das ist ganz bewusst dorthin platziert. Aber wieso? Nun, wir überlegen weiter. Jetzt schauen wir uns mal die ganze Sache an. Was ist Geschichte und was ist Prophetie? Ja, Kapitel 1 ist sicher Geschichte. Ja, das ist das ist Historie. Ja, das, was geschehen ist im Jahr 605, als diese ankamen dort in Babylonien und dann diese Unterweisung, 3 Jahre Unterweisung. Kapitel 2 ist hauptsächlich Prophetie, da geht es ja um diese vier Weltreiche, die der König geschaut hat in dem Gesicht, in dem Traum. Dann Kapitel 3 ist wieder Geschichte, die drei Freunde und der Feuerofen. Kapitel 4 ist Geschichte, die Demütigung des Königs Nebukadnezar. Natürlich gab es da auch ein bisschen Prophetie, dass es wurde ja vorausgesagt, dass er 7 Jahre gedemütigt werden wird. Aber eigentlich geht es um Geschichte. Kapitel 5 ist Belsazars Tod und so weiter. Das ist auch Geschichte. Wurde ihm natürlich auch vorausgesagt. Ein bisschen, ein klein wenig Prophetie ist da auch dabei. Dann Kapitel 6, Daniel in der Löwengrube, ist Geschichte. Kapitel 7 ist eindeutig Prophetie zur Gänze. Kapitel 8 ist eindeutig Prophetie zur Gänze. Kapitel 9 ist das Gebet des Daniel. Das ist vielleicht Geschichte, wenn man so haben will. Aber dann kommt eine Prophetie am Ende von Kapitel 9, die sehr, sehr wichtig ist und sehr große Bedeutung hat in dem Buch offensichtlich. Und dann kommt wieder eine längere Prophetie. Das heißt, wenn wir jetzt schauen, so im Groben, müssen wir sagen, Kapitel 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sind Prophetie. Und Kapitel 1, 3, 4, 5, 6 sind Geschichte. Das hilft uns nicht weiter für die Einteilung. Wir hätten lieber 6 Kapitel Geschichte und Rest Prophetie, oder? Dann ist das geklärt. Aber macht er nicht. Also das hilft uns auch nicht weiter in dieser Frage der Einteilung. Also dann gehen wir weiter. Das war das jetzt, die Sache mit Prophetie. Hier habt ihr es. Was interessant ist, ist hier, diese Kapitel 2, oder? Das Kapitel 2 fällt aus der Reihe. Das stört uns. Kapitel 2, Nebukadnezars Traum von den vier Weltreichen. Das passt einfach nicht rein. Ja, wenn wir jetzt sagen, wir möchten einfach nur Geschichte haben. Nun, was machen wir? Wir merken uns einfach, aber das muss einen ganzen gewissen Sinn haben, dass gerade hier in Kapitel 2, hier, dass da ein großer Teil des Kapitels über Prophetie ist. Und dann ist wieder Geschichte. Das ist nicht von ungefähr. Gut, dann gehen wir weiter. Wenn wir jetzt uns diese 10 Abschnitte mal anschauen, das ist ja, was ich hier habe, ist nochmals das Inhaltsverzeichnis. Wenn wir uns das so anschauen, dann merkt man, dass etwas ist parallel. Also das fällt einem bald einmal auf, oder? Wenn man Daniel Buch durchliest, Kapitel 2 und Kapitel 7, da gibt es einfach ganze Reihe Parallelen. Kapitel 2, 4 Weltreiche, Kapitel 7, 4 Weltreiche. Und es sind sogar die gleichen Weltreiche, es sind nicht verschiedene Weltreiche. Es handelt sich um alle vier, die gleichen. Und dann sind sie gefolgt von einem fünften Weltreich, das ist das Gottesreich, das ewige Gottesreich. Also nach den 4 Weltreichen, das ewige Gottesreich in Kapitel 2 und das ewige Gottesreich in Kapitel 7. Und die Heiligen regieren in Kapitel 7, wird es ganz klar betont. Kapitel 2 wird gesagt, dass der Messias, der Stein, der kommt, ja, der wird groß und Gott selber richtet einfach ein ewiges Weltreich auf. Also das ist so offensichtlich, dass hier ist eine Parallele. Das merken wir uns einfach. Was aber auch noch interessant ist, wenn man sich so die Geschichten anschaut, Kapitel 1 und Kapitel 6 haben auch eine Reihe gemeinsam. Der Daniel in Kapitel 1 weigerte sich zu verunreinigen mit der Speise des Königs. Und in Kapitel 6 weigert sich der Daniel, dem Gebot des Königs zu gehorchen in Bezug auf das Gebetsverbot. Man darf nicht mehr beten. Das ist natürlich schon unerhört, dass ein König sich herausnimmt, die Macht oder das Recht herausnimmt, den Leuten zu verbieten, zu beten. Aber Daniel weigert sich. Das heißt, wir haben hier eine gewisse Parallele. Das erste und das sechste ist parallel und das zweite und das siebte Kapitel ist parallel. Nun, wenn man schon so Parallelen gefunden hat, dann überlegt man sich, na, gibt es noch irgendwelche Parallelen? Kapitel 4 zum Beispiel. Kapitel 4 handelt von einem König, Nebukadnezar, der gedemütigt wird für 7 Zeiten und dann wiederhergestellt wird, weil er sich demütigt und weil er Buße tut. Kapitel 9 handelt von nicht von einem König, aber von einer Stadt. Und diese Stadt, die wird gedemütigt, das heißt 70 Jahre kommen sie in die Gefangenschaft. Die Stadt wird zerstört und die Bewohner der Stadt kommen in die Gefangenschaft. Und dann wird, nachdem sie sich gedemütigt haben und Buße getan haben, dann wird die Stadt wiederhergestellt. Dann ist die Rede von der Wiederherstellung dieser Stadt. Und der Engel gibt dem Daniel eine Erklärung, wie das geschieht mit der Wiederherstellung Jerusalems. Aber er sagt, es geht nicht nur 70 Jahre, sondern 7 mal 70 Jahre, also 70 Wochen. Das heißt, wir haben auch hier eine gewisse Parallele. Das fällt einem auf mit der Zahl 7. Die Parallele, die heraussticht, ist die Zahl 7. 7 Zeiten war der Nebukadnezar gedemütigt und 70 Jahre war Jerusalem gedemütigt. Also das ist auch schon sehr verdächtig. Hier sind Parallelen. Und wenn man sich dann noch dazu vorstellt, dass die Juden sowieso gerne, wenn sie Geschichten erzählen oder Dinge erzählen, dann arbeiten sie mit Wiederholung und mit Parallelen. Was ist noch? Nun, wir haben noch etwas hier. Die Geschichte von Belsazar in Kapitel 5 ist sehr dramatisch, weil es wird hier berichtet, der Untergang des ersten Weltreiches. Dieses erste war ja das babylonische Weltreich, wenn wir daran denken, diese von den 4 Weltreichen in Kapitel 2, die dort erwähnt werden, ist das erste, das babylonische. Und der Belsazar war der letzte König dieses babylonischen Weltreiches. Und hier wird beschrieben, wie das Weltreich untergeht, wie der König stirbt. Also es geht um den Tod des Königs, dem Tod des Königs des ersten Weltreiches. Und in Kapitel 12, beziehungsweise 11 und 12, geht es auch um den Tod eines Königs. Und das ist auch interessant. Dort ist es der König des Nordens, so heißt er. Und über seinen Untergang wird berichtet. Und mit dem Untergang dieses letzten Königs geht offensichtlich mehr kaputt, denn nachher ist die Rede von Auferstehung und von Ewigkeit und von die Gläubigen glänzen wie die Himmelsfeste. Also es ist alles vollendet, alles fertig nach dem Untergang dieses Weltreiches des Königs des Nordens. Also das sind Parallelen. Belsazar, der erste König, der letzte König des Ersten Reiches und dann der König des Nordens als der letzte König des Letzten Reiches. Ob er jetzt wirklich genau der letzte ist, jedenfalls es wird der Untergang dieses Königs wird beschrieben und mit dem Untergang des Königs endet sehr viel. Also das ist auch hier interessant für uns. Was fehlt uns noch? Nun, schauen wir uns jetzt ein bisschen an, wo was spielt. Das heißt, was ist die Szene? Kapitel 1, wo befinden wir uns? Kapitel 1, wir befinden uns aber am babylonischen Königshof. Kapitel 2, befinden wir uns am babylonischen Königshof. Der König träumt. Kapitel 3, befinden wir uns nicht am babylonischen Königshof, aber in der babylonischen Ebene Dura. Und der König lässt dort seine ganzen Polizisten und Soldaten und sonstigen hohen Beamten versammeln, um das Standbild anzubeten. Aber es handelt sich auch um Babylon. Kapitel 4 sind wir wieder am babylonischen Königshof. Der König geht spazieren auf der Stadtmauer von Babylon und freut sich, dass er dieses ganze große Babylon gebaut hat und ist stolz über sich selber. Und dann Kapitel 5 sind wir wieder am babylonischen Königshof. Da ist es ein Festmahl, ein großes Saal des Königs und da wird gefeiert am babylonischen Königshof. Was interessant ist in Kapitel 6, sind wir am medopersischen Hof. Kapitel 7, bitte hier müssen Sie aufpassen, schreiben Sie nicht alles ab, was auf der Folie steht. Kapitel 7 ist hier ein Fehler unterlaufen. Das Kapitel 7 spricht nicht vom medopersischen Hof. Das Kapitel 7 spricht einfach von einem Traumgesicht. Und Kapitel 8 spricht auch von einem Traumgesicht. Aber was interessant ist, ist, dass in Kapitel 7 und in Kapitel 8 sind es nicht mehr das erste Königreich, das im Zentrum steht, sondern das zweite und das dritte und das vierte. Das heißt, nicht mehr das Babylonische wird hier herausgestrichen, sondern die Nachfolgereiche. Wir kommen da noch drauf zu sprechen. Kapitel 9, ja, da sind wir am medopersischen Königshof. Denn das ist Daniel, der hier betet. Er selber ist hier angestellt beim medopersischen König. Und er betet dort im ersten Jahr des Königs Darius. Also, das ist auch am medopersischen Hof. Kapitel 10 heißt im dritten Jahr des Chores des Königs von Persien und Daniel ist immer noch am Königshof und er ist dort, das heißt, er ist dort in der Sommerresidenz in Susa. Aber es ist Medopersien. Die Szene ist medopersisch. Kyros. Das heißt, wir haben, eins ist sicher, die ersten 5 Kapitel sind alle am babylonischen, die Szene ist babylonisch. Also man könnte sagen, die Hälfte des Buches, ja. Wir haben ja gesagt, 10 Geschichten sind es, 10 Einheiten. 5 Einheiten babylonisch und 5 Einheiten sind was anderes. Naja, das hilft uns schon weiter, denn dadurch zeigt, dass wir vielleicht eine Zweiteilung haben. Zuerst babylonisch, dann medopersisch. Also eine in der Mitte des Buches. Die Mitte des Buches wäre also Kapitel 5 am Ende. Nicht Kapitel 6 am Ende, wie viele Ausleger meinen. Kapitel 5 am Ende. Dort ist ein Ende, dort ist ein Strich gezogen. Da stirbt der Belsazar, da ist das erste babylonische Reich. Das erste Reich, das ist zu Ende, das babylonische. Also wir können das gut so einfach in zwei Teile teilen. Was interessant ist, in Kapitel 1 ist es Nebukadnezar, der im Zentrum ist. Kapitel 2 ist es Nebukadnezar, der im Zentrum ist. Kapitel 3 geht es um Nebukadnezar. Kapitel 4 geht es um Nebukadnezar. Und Kapitel 5, wo es nicht um Nebukadnezar geht, ist der meiste Teil des Kapitels über Nebukadnezar. Denn in Kapitel 5 geht es zwar um Belsazar, aber es wird in Belsazar erzählt, dass der Nebukadnezar besser war als er. Ja. Daniel gibt ihm eine lange Rede über Nebukadnezar. Das heißt, auch in Kapitel 5 ist Nebukadnezar irgendwie im Zentrum. Als ein gutes Vorbild für den Belsazar. Also das ist schon sehr verdächtig, dass gerade immer dieser Nebukadnezar hier uns vorgestellt wird. Kapitel 6, keine Rede von Nebukadnezar. 7, 8, 9, 10, 11, 12, keine Rede von Nebukadnezar. Da ist die Rede von Daniel viel, da ist die Rede von, kurz wird der Kyros erwähnt und Darius wird erwähnt, aber Nebukadnezar nicht mehr. Da steht mehr Daniel selber im Zentrum. Kapitel 6 ist es der Daniel, wie er handelt, wie er treu ist seinem Herrn. Kapitel 7, Daniel hat ein Gesicht. Kapitel 8, Daniel hat ein Gesicht. Kapitel 9, Daniel betet und dem Daniel wird was geoffenbart. Kapitel 10, dem Daniel wird was geoffenbart. Und 11 und 12. Also es ist wirklich wie eine Trennung. Wir haben zwei Teile vom Daniel-Buch. Aber die Trennung ist nicht bei Kapitel 6 am Ende, die Trennung ist bei Kapitel 5 am Ende. Stellen wir das nochmals gegenüber, diese zwei. Stellen wir die ersten fünf Kapitel auf die linke Seite, stellen wir die zweiten fünf Geschichten auf die rechte Seite, dann merken wir also immer der zweite Abschnitt des Teils ist sehr wichtig. Beim zweiten Abschnitt, im ersten Teil, das ist Kapitel 2, geht es um den Traum von den vier Weltreichen. Beim zweiten Abschnitt, im zweiten Teil, geht es um den Traum von den vier Weltreichen. Der einzige Unterschied, in Kapitel 2 träumt der Nebukadnezar, in Kapitel 7 träumt der Daniel. In Kapitel 2 ist es ein Standbild mit vier Teilen, In Kapitel 7 sind es vier Tiere. Aber sie stellen dasselbe dar. Und auch hier, der Beginn. Der erste Teil beginnt mit einer Weigerung Daniels, weil er treu ist. Er ist treu seinem Gott. Kapitel 6 beginnt mit einer Weigerung Daniels, weil er treu ist seinem Gott. Die vorletzte Geschichte, also die vierte im ersten Teil und die neunte im zweiten Teil, die sind auch parallel. Da haben wir die Zahl 7, die Wiederherstellung des Nebukadnezar, 7 Zeiten. Ich habe hier 7 Jahre, aber 7 Zeiten steht im Text. 7 Zeiten ist er gedemütigt und dann wird er wiederhergestellt. Und dann die Wiederherstellung Jerusalems in Kapitel 9, 70 Jahre bzw. 70 Wochen. Und dann wird Jerusalem zu wunderbarer Blüte wiederhergestellt. Also auch da sind gewisse Parallele. Und den Untergang, das haben wir schon gesehen. Das erste Teil endet mit dem Untergang des Königs, des ersten Königs. Und der zweite Teil endet mit dem Untergang des Königs des letzten Reiches. Des Königs des Nordens. Also das sind... Was wir jetzt machen ist, wir lassen eigentlich den Text sprechen und wir schauen, worum geht's in diesen Abschnitten. Jetzt steht noch was da, was uns fragt, ja, und was ist Kapitel 3 und Kapitel 8? So, dass die Mitte, gerade die Mitte von dem ersten Teil und die Mitte von dem zweiten Teil, haben die nichts gemeinsam? Nun, das ist interessant. In Kapitel 3 ist der Ofen und in Kapitel 8 ist die Drangsal des Volkes Gottes. In Kapitel 3 sind drei Leute im Drangsal. In Kapitel 8 ist das ganze Volk im Drangsal. Und es wird sehr detailliert beschrieben, dort in Kapitel 8, die Drangsal des Volkes. Und was interessant ist, in Kapitel 8 lesen wir, Entschuldigung, in Kapitel 3 lesen wir, dass die drei Freunde dem König sagen, Gott kann uns retten, wenn er will. Und wenn er nicht will, sollst du wissen, wir dienen dir trotzdem nicht und deinen Götzen. Aber Gott kann retten. Das wird ihm gesagt. Wir können das lesen. Kapitel 3. Dort haben wir diese berühmte Geschichte mit den Freunden, und sie sagen zu ihm, Vers 17, ob unser Gott, dem wir in Verehrung dienen, uns aus dem brennenden Feuerofen zu retten vermag, und aus deiner Hand, König, wird er uns retten. Oder ob nicht, es sei dir kund, König, dass wir deinen Göttern nicht dienen werden, nicht verehrenden Dienst erweisen und dem goldenen Bild, das du aufgestellt hast, nicht huldigen werden. Also Gott kann uns retten. Ob es wird, wissen wir nicht. Aber eins sei klar, wir werden nicht dir nicht dienen. Also Gott kann retten. Das wird betont. Und in Kapitel 8, dort, diese lange Vision, detaillierte Vision von der Not des Gottesvolkes. Also das Gottesvolk kommt in einen geistlichen Ofen, in den Ofen der Verfolgung. Und dort heißt es in Vers, schon recht früh, zuerst ist die Rede von dem Witter. Der Witter und der Ziegenbock, die kämpfen da, oder? Und der Ziegenbock ist stärker als der Witter. Der Witter hat zwei Hörner und der Witter kämpft gegen Ziegenbock. Der Ziegenbock hat ein Horn. Aber dieser Witter kann dem Ziegenbock nicht widerstehen. Das heißt hier am Ende von Kapitel 8, Vers 7, und niemand rettete den Witter aus seiner Hand. Niemand kann retten. Niemand kann retten. Und dann geht's weiter. Dann kommt dieser Ziegenbock als er groß ist. Dann kommen diese Hörner aus dem Ziegenbock, Vers 10, und ein kleines Horn wurde immer größer bis zum Heer des Himmels, und es warf von dem Heer und von den Sternen etliche zur Erde nieder und zertrat sie. Selbst bis zu dem Fürsten des Heeres wurde es und tat es groß, und es nahm ihm das beständige Opfer weg. Die Stätte seines Heiligtums wurde niedergeworfen, und ein Heer wird hingegeben werden samt dem beständigen Opfer um des Frevels willen, und es wird die Wahrheit, das Horn nämlich, es wird die Wahrheit zu Boden werfen und in seinem Tun gelingen haben. Und dann sieht es so aus, als ob dieses Horn, da dieses furchtbare, große Horn, das so groß ist, dass es bis zum Sternen des Himmels geht, dieses Horn macht alles kaputt, wirft sogar die Wahrheit zu Boden. Und die Frage, die sich stellt, ist, ob es denn überhaupt eine Rettung gibt für diese Leute, die geplagt werden von diesem großen Horn. Und dann heißt es dann, weiter unten, Vers 23, es wird dann erklärt, wer dieses kleine Horn ist. Vers 24, es wird stark sein. Vers 25, infolge seiner Klugheit wird er gelingen haben, wird viele verderben. Und gegen den Fürsten der Fürsten wird er aufstehen, aber ohne Menschenhand wird er zerschmettert werden. Ohne Menschenhand wird dieses Horn zerschmettert werden. Es sieht so aus, als ob niemand retten kann aus seiner Hand. Aber dann ist es klar, es gibt jemanden, der dieses furchtbar böse kleine Horn, das so groß geworden ist, dieses Horn wird zerschmettert, wird kaputt gemacht. Durch irgendjemand, das heißt ohne Menschenhand. Es wird nicht gesagt, wer das macht. Es ist geheimnisvoll hier. Aber das ist ja irgendjemand, der rettet. Ja. Es kommt dann später raus, dass es dieser, der das macht. Es ist Gott selber. Gott rettet sein Volk aus der Hand dieses bösen Horns. Kleinen Horns, das immer größer wurde. Also auch hier haben wir eine Parallele. Und es ist sogar so, dass gerade in der Mitte dieser Gruppierung von jeweils fünf Geschichten steht diese Geschichte mit der Rettung durch Gott. Die Geschichte der Freunde im Feuerofen, die dem Herrn vertrauen, und weil sie dem Herrn vertrauen, rettet Gott sie aus dem Ofen. Das ist ja eine ganz wichtige Botschaft offensichtlich für die Leute, an die dieses Buch gerichtet war. Und in Kapitel 8 die Prophetie, das Volk Gottes kommt in eine so furchtbar schlimme Situation, dass sie denken, es ist aus mit uns. Und dann kommt jemand ohne Menschenhand und zerbricht diesen Bösewicht, der das Volk Gottes so in Drangsal bringt. Das heißt, als ob das eine zentrale Botschaft des Buches ist. Im ersten Teil ist es, wo lauter Geschichten sind, fast lauter Geschichten sind, da wird es im Kleinen gezeigt, dass Gott retten kann aus dem Feuerofen. Und im zweiten Teil wird es im Großen gezeigt, dass Gott rettet aus dem Feuerofen der Drangsal. Das ist doch eine ganz wichtige Botschaft. Und wenn wir so das Buch lesen, so das Daniel-Buch lesen, müssen wir immer dran denken, für wen ist es eigentlich geschrieben? Wem hat Gott dieses Daniel-Buch eigentlich geschrieben? Was waren das für Leute? Das ist ja nicht so, dass Gott gesagt hat, komm Daniel, schreibe mal ein Buch, damit die Christen im Jahr 2016 dort in Heilbronn oder in Rheinsberg oder irgendwo ein bisschen mal mehr wissen über Prophetie. Das war doch nicht sein Ziel, um das Daniel-Buch zu schreiben. Das Ziel war, um diese Leute, die zur Zeit von Daniel leben, die dieses Buch lesen, dass die eine ganz, ganz große Hilfe für ihr Leben bekommen. Und wenn wir das haben, was die Aussage des Buches für die Leute damals war, wenn wir das haben, dann können wir Parallelen ziehen und dann können wir auf unser Leben das anwenden und dann wird das Daniel-Buch von ganz großer Bedeutung für uns selber, heute, die wir nicht in der gleichen Situation leben, aber vielleicht in ein paar Dingen in einer parallelen Situation leben. Irgendwas ist immer parallel. Die waren Gottes Volk und wir sind auch Gottes Volk. Die hatten Schwierigkeiten, wir haben auch Schwierigkeiten. Die Schwierigkeiten von uns sind vielleicht ein bisschen anders wie die Schwierigkeiten von denen. Aber Schwierigkeiten sind da. Versteht ihr? Also dieses Buch Daniel muss sich immer zuerst einmal stehen lassen als ein Buch, das geschrieben wurde für die Leute der damaligen Zeit, in der damaligen Situation und für ihnen war es von ganz, ganz großer Wichtigkeit. Das machen wir ja bei den anderen Büchern der Bibel auch so, oder? Wenn wir den Römerbrief lesen. Dann denken wir auch nicht zuerst einmal an uns. Dann denken wir an die Römerchristen. Und wir versetzen uns in die Situation der Römer und wissen, aha, da gab es Probleme unter den Christen in Rom. Da gab es zwei Parteien. Die einen waren Judenchristen, die anderen waren Heidenchristen. Und die haben Schwierigkeiten gehabt miteinander. Und der Grund, warum der Paulus den Römerbrief schreibt, ist, um diesen Christen zu helfen, dass sie wieder zusammenfinden. Und dass sie einige Dinge verstehen. Und anhand von dem ganzen Brief erklärt ihnen die herrliche Botschaft des Evangeliums. Und wir versetzen uns also hinein in die Empfänger der damaligen Zeit. Und nachdem wir das getan haben und den Brief verstanden haben, wenden wir ihn auf unsere Situation an. Genauso gehen wir beim Danielbuch vor, genauso gehen wir bei allen Büchern der Bibel vor. Also hier haben wir jetzt schon eine gewisse Zweiteilung des Daniel-Buches für uns. Übrigens, wenn wir jetzt auch schauen, wenn wir jetzt uns ein bisschen auf die Träume und die Prophetien konzentrieren in dem Buch, im ersten Teil haben wir einen Traum, der ergeht an Nebukadnezar. Kapitel 2. Kapitel 4. Ein Traum, der ergeht an Nebukadnezar. Nicht an Daniel. Im ganzen ersten Teil träumt Daniel überhaupt nie. Und er bekommt auch keine Vision. Er bekommt nur einmal eine Erklärung. Aber das ist in Kapitel 2, wird ihm der Traum erklärt von Gott. Der Traum selber ergeht an Nebukadnezar in Kapitel 2 und in Kapitel 4 auch. Der Nebukadnezar träumt wieder. Und er bekommt nochmal eine Botschaft. Und Gott selber ist es, der dem Nebukadnezar direkt etwas sagt. Daniel ist es dann, der ihm dann hilft, das zu verstehen, und der hilft, den Traum zu erklären. Aber Gottes Botschaft geht direkt an den König. Aber im zweiten Teil des Buches, Kapitel 6, 7, 8, 9 und so weiter, da haben wir in Kapitel 7 ein Nachtgesicht, also einen Traum. Gott offenbart sich dem Daniel im Traum, nicht dem Nebukadnezar. In Kapitel 8 haben wir eine Vision, ein Gesicht, an Daniel. In Kapitel 9 am Ende haben wir eine Weissagung an Daniel. Und in Kapitel 11, 10, 11, 12 haben wir eine Weissagung an Daniel. Und zwar ganz detailliert. Das heißt, auch von daher wer die Träume bekommt und wer die Prophetien bekommt. Auch von daher gibt es eine Zweiteilung. Im ersten Teil ist es der weltliche Herrscher. Im zweiten Teil ist es der Prophet selber. Alles deutet darauf hin, dass wir eine Zweiteilung des Buches haben und dass die Zweiteilung nicht in Kapitel 6 erfolgt, sondern in Kapitel 5. Übrigens, ich weiß, ich habe keine Uhr und ich schaue auch nicht auf die Uhr. Wir bräuchten irgendwie einen Menschen, der auf die Zeit schaut. Könntest du? Ja? Gut. Also wir haben es hier zu tun mit Dingen, die heidnische Könige zu sehen bekamen. In Kapitel 1 bis 5. In Kapitel 2 und 4, so gesagt, ist es Dinge, die heidnische Könige, in dem Fall Nebukadnezar, zu sehen bekamen. In dem anderen Teil, im Kapitel 6 bis 12, sind es Dinge, die Daniel zu sehen bekommt. Habt ihr das? Noch etwas. Was ich jetzt hier sage, hat mir sehr viel gehofft an Bruder David Gooding. Ich habe das gelesen, das hat mich so begeistert. Es liegt so auf der Hand, aber man muss trotzdem darauf hingewiesen werden. Und das hat mir so geholfen. Es gibt hier zwei Klammern. Es gibt zwei Klammern, die die Kapitel zusammenhalten. Die Klammer geht von Kapitel 1 bis 5, da gibt es eine Klammer, die halten diese Kapitel zusammen. Und da gibt es eine zweite Klammer, die geht von Kapitel 6 bis 12, die anderen Kapitel zusammenhalten. Was ist diese Klammer? Schauen wir uns das an. Der Schlüssel zu einem Haus steckt meistens an der Tür. Und der Schlüssel zu einem Buch steckt meistens an der Tür. Also wo? Vorne. Kapitel 1, Vers 1. Im dritten Jahr der Regierung Joachims des Königs von Juda kam Nebukadnezar, der König von Babel, nach Jerusalem und belagerte es. Und mein Herr gab Joachim, den König von Juda, in seine Hand und einen Teil der Geräte des Hauses Gottes. Und er brachte sie in das Land Sinja, in das Haus seines Gottes. Die Geräte brachte er in das Schatzhaus seines Gottes. Und das ist ein interessanter Beginn von einer Geschichte, oder? Es beginnt mit den Geräten des Hauses Gottes. Es wagte ein König, ein heidnischer König wagte es, in den Tempel zu gehen und einfach die goldenen und silbernen Geräte des Hauses Gottes zu nehmen und nimmt sie mit in sein Haus und stellt sie dort ins Museum oder ins Schatzhaus, steht es da, seines Gottes. Die Geräte des Hauses Gottes. Auf Hebräisch Keli, auf Griechisch Skoje. Kapitel 5. Der König Belsatzar machte seinen 1000 Großen ein großes Mahl und er trank Wein vor den 1000. Und Belsatzar gab Befehl, dass man die goldenen und die silbernen Geräte oder Gefäß herbeibrächte, die sein Vater Nebukadnezar aus dem Tempel zu Jerusalem weggenommen hatte. Auf das der König und seine Großen, seine Frauen und seine Nebenfrauen daraus tränken. Daraufhin brachte man die goldenen Gefäße, die man aus dem Tempel des Hauses Gottes zu Jerusalem weggenommen hatte, und der König und seine Großen, seine Frauen und seine Nebenfrauen tranken daraus, und sie tranken Wein und rühmten die Götter aus Gold und Silber. So heißt es in Kapitel 5. Und das griechische Wort heißt wieder Skoios, Gefäße oder Geräte. Hier, das hebräische Wort gibt es nicht, weil das ist hier babylonisch geschrieben. Also das gleiche, im Griechischen ist es das gleiche Wort. Wenn wir die griechische Übersetzung des Alten Testamentes haben hier exakt das gleiche Wort verwendet. In Kapitel 1, Vers 2, die Geräte oder Gefäße. Und in Kapitel 5, Vers 2, die silbernen Geräte oder Gefäße. Und es wird darauf hingewiesen, es waren die Gefäße, die der König Nebukadnezar damals herausgeholt hatte. Das heißt, es wird ganz, ganz bewusst, wird hier ein Bogen gezogen zu den Gefäßen, die damals in Kapitel 1 hat der König diese Gefäße geholt. Zweimal wird es betont. Die Gefäße, die man aus dem Tempel des Hauses Gottes Jerusalem weggenommen hatte. Die Gefäße, die hat der Belsatzar genommen. Das heißt, die Gefäße werden in Kapitel 1 erwähnt und die Gefäße werden in Kapitel 5 erwähnt. Und da stehen sie, diese goldenen Gefäße, als Zeugnis von dem Wert Gottes. Gold und Silber spricht von hohem Wert. Und dieser Nebukadnezar hat es gewagt, die Gefäße zu nehmen und in sein Haus zu stellen. Aber immerhin, er hat sie noch in sein Haus gestellt, in sein Museum gestellt. Das war immerhin, er hat sie noch ehrfurchtsvoll und respektvoll behandelt, die Gefäße Gottes. Aber der Belsazar, der letzte König, der hat sie genommen und hat gesagt, so, jetzt zeige ich mal, wie viel euer Gott wert ist. Oder wie viel der Gott der Juden wert ist. Ich trinke aus den Gottesgefäßen Wein zu Ehren der Götzen von Babylon. Das war eine Lästerung sondergleichen. Der nimmt tatsächlich die heiligen Gefäße des Tempels Gottes, die der Vater Nebukadnezar dort weggenommen hatte von Jerusalem, die nimmt er und lästert den Gott des Himmels und rühmt die Götzen aus Gold und Silber. Das war um ein Vielfaches schlimmer als das, was Nebukadnezar getan hatte. Das ist wie ein Bogen, das sich zieht, wenn ich jetzt gesprochen habe von einer Klammer. So muss ich sagen. Wir haben hier eine Klammer, Kapitel 1, Kapitel 5, die Geräte oder die Gefäße des Hauses Gottes. Aber der eine ist schlimmer, der zweite König ist schlimmer als der erste König. Der Belsazar, der letzte, muss ich sagen. Kapitel 6 bis 12. Was haben wir da? Kapitel 6 beginnt mit einer Schrift. Die Schrift ist eine ganz besondere Schrift, ist die Schrift der Meder und Perser. In Kapitel 6, Vers 9 kommen die Leute zu dem Darius und sagen, König, erlass das Gebot und lass eine Schrift aufzeichnen, die nach dem Gesetz der Meder und Perser, das unwiderruflich ist, nicht abgeändert werden darf. Vers 10 ließ dann der König Darius die Schrift aufzeichnen. Vers 11, als Daniel erfuhr, dass die Schrift aufgezeichnet war, ging er in sein Haus und er betet. Vers 13 kommen die Spitzel und sagen zum König, hast du nicht ein Verbot aufzeichnen lassen? Die Sache steht fest nach dem Gesetz der Meder und Perser und dass das unwiderruflich ist. Daniel achtet nicht auf das Verbot, das du hast aufzeichnen lassen. Wisse, König, dass die Meder und Perser ein Gesetz haben, dass kein Verbot und keine Verordnung, die der König aufgestellt hat, abgeändert werden darf. Was wird hier betont? Es gibt eine Schrift, die wird nie abgeändert. Das ist das Gesetz der Meder und Perser. Mit dem beginnt Kapitel 6. Die Schrift der Meder und Perser, die ist fest, die ist unwiderruflich, die darf nicht abgeändert werden. Es wird hier, wie oft wird das hier gesagt? Unwiderruflich, nicht abgeändert, fest, unwiderruflich, nicht abgeändert. Fünfmal wird es betont. Fünfmal in einem kurzen Abschnitt wird das gezeigt, es gibt eine unwiderrufliche Schrift. Kapitel 10. Kapitel 10 bekommt Daniel eine Botschaft und der Engel sagt, ich will dir kundtun, was verzeichnet ist in der Schrift der Wahrheit. Und es ist im Hebräischen das exakt dasselbe Wort hier. Also, ich muss hier sagen, das aramäische Wort in Kapitel 6, Vers 10 ist dasselbe Wort wie das hebräische Wort in Kapitel 10, Vers 21. Nur das eine ist hebräisch und das andere ist aramäisch, aber die Sprachen sind ja sehr, sehr sprachverwandt. Also, ich will dir kundtun, was verzeichnet ist in der Schrift der Wahrheit. Bei uns steht in der Bibel im Buch der Wahrheit. Sie dürfen das ruhig abändern, denn es steht gar nicht Buch, es steht Schrift dort im Hebräischen. 10,21. Ich will dir kundtun, was verzeichnet ist in der Schrift der Wahrheit. Und dann heißt es, als dann das aufgezeichnet wird, was in der Schrift der Wahrheit steht, nämlich die Wahrheit, dann wird immer wieder betont, dass das, was in der Schrift der Wahrheit steht, das ist fest. Das ist fest. Und es gibt festgesetzte Dinge, die Gott in der Schrift festgesetzt hat. Und es gibt festgesetzte Zeiten, und es gibt fest Beschlossenes. Das wird mehrmals betont. Zum Beispiel in Vers 14, da heißt es, Menschen erheben sich, um die Weissagung in Erfüllung zu bringen. In Vers 27 sagt es, es wird nicht gelingen und so weiter, denn das Ende geht noch auf die festgesetzte Zeit. Vers 29, zur festgesetzten Zeit wird er wiederum gegen den Süden ziehen. Vers 35, bis zur Zeit des Endes, denn es verzögert sich noch bis zur festgesetzten Zeit. Vers 36. Denn das Festbeschlossene wird vollzogen werden. Es wird mehrmals betont, dass Gott etwas fest beschlossen hat und festgesetzt hat. Und was er festgesetzt hat, das wird einmal kommen. Das heißt, es ist unwiderruflich. Es gibt eine unwiderrufliche Schrift. Die ist fest. Die ist festgesetzt. Und die wird sich erfüllen. Wie das Gesetz der Meder und Perser. Das ist fest und das kann niemand ändern. So gibt es hier eine Schrift, die ist fest und niemand wird sie ändern können. Das heißt, wir haben hier also auch hier eine Klammer. In Kapitel 6 eine Schrift, aber das ist eine heidnische Schrift, die nicht geändert werden kann. In Kapitel 10 und 11 eine Schrift, eine göttliche Schrift, die nicht geändert werden kann. Das heißt, es ist hier eine Klammer, die hier zusammengehört. Und das Ganze bestätigt uns in unserer Vermutung, dass also die Gliederung richtig ist, dass wir auf der richtigen Spur sind. Kapitel 1 und 5 werden zusammengehalten durch eine Klammer und Kapitel 6 und 10 bis 12 werden zusammengehalten durch eine Klammer. Sodass wir also tatsächlich zwei Teile haben im Danielbuch mit dieser Klammer. Das heißt, schauen wir uns das jetzt nochmals an. Das eine spielt am babylonischen Hof, das war Kapitel 1 bis 5. Das andere beginnt mit dem medopersischen Hof und endet auch damit, dass Darius immer noch am medopersischen Hof ist. In Kapitel 10 ist er immer noch beim Kyros, Hof des Kyros. Also hier ist die Teilung. Und das Ende, habe ich ja schon betont, Kapitel 5, der Höhepunkt des ersten Teils ist der Untergang des Königs des ersten Weltreichs. Und der Höhepunkt des zweiten Teils ist der Untergang des Königs des vierten Weltreiches. Und was danach kommt, die Auferstehung. Was auch noch interessant ist, das erste beginnt ganz am Anfang, Kapitel 1, beginnt mit dem Angriff Babylons und der Eroberung und Zerstörung der Stadt Gottes, Jerusalem. Kapitel 6 beginnt mit einem Angriff der persischen Minister direkt auf einen der höchsten Männer im Staat namens Daniel. Sie wollen ihn zu Tode bringen. Aber es endet damit, dass dieser Daniel aus der Löwengrube aufersteht. Er kommt heraus aus der Grube. Kapitel 1 bis 5. Schaut mal auf die rechte Seite. Das beginnt mit dem Angriff Babylons auf Jerusalem und endet mit dem Untergang Babylons. Und wer bleibt? Der Belsatzer geht unter. Daniel wird auf den höchsten Platz erhoben. Er kommt zum nächsten König, Darius, und Daniel ist am höchsten, fast der höchste Mann im Staate des Königs Darius. Also Daniel wird erhöht, Babylon geht zugrunde. Und Kapitel 6 bis 12, es beginnt mit dem Angriff auf Daniel, und die Befreiung aus der Löwengrube. Und es endet mit dem Untergang des Königs des Nordens und mit der Befreiung des Gottesvolkes aus dem Tode. Die kommen nicht aus der Löwengrube, aber sie kommen aus der Todesgrube herauf. Und es wird dort berichtet in Kapitel 12, und viele, die im Staube der Erde liegen, werden erwachen. Die einen zum ewigen Leben, die anderen zu ewiger Schande. Das Gottesvolk, das dem Herrn treu ist, wird befreit werden. Es wird äußerlich aussehen, als ob das Gottesvolk stirbt und zugrunde geht. Und sie werden getötet und liegen unter der Erde. Ist das das Ende? Nein, sagt er. Es gibt eine Auferstehung aus den Toten. Und sie werden strahlen. Die viele zur Gerechtigkeit gewiesen haben, werden strahlen wie die Sterne des Himmels. Wie der Glanz der Himmelsfeste. Es gibt eine Auferstehung aus dem Tode. Also wir haben in Kapitel 6 die Auferstehung aus der Löwengrube und wir haben in Kapitel 12 die Auferstehung aus dem Tode. Das ist doch eine Botschaft. Das, da, das will doch den Leuten was sagen, die dieses Buch zu lesen bekamen damals. Also, wenn ich jetzt das Ganze ein bisschen so systematisch aufschreiben darf. Das erste Teil, da haben wir die Weigerung am babylonischen Hof, mit dem beginnt es bei Daniel. Dann haben wir das Traumbild von den Weltreichen und das ist Kapitel 2. Dann haben wir das Standbild und der Feuerofen. Dann haben wir Nebukadnezars Strafe und Wiederherstellung und Belsazar. Was interessant ist, ist, dass wenn wir uns das so anschauen, Kapitel 1 steht alleine, Kapitel 2 und 3 gehören zusammen. Kapitel 2 hat er, da träumt er von dem Standbild, Kapitel 3 macht er das Standbild. Kapitel 4 und 5 gehören zusammen. Kapitel 4 wird Nebukadnezar gedemütigt und er tut Buße. Kapitel 5 wird Belsazar gesagt, Belsazar, du hast dich nicht gedemütigt und du hast nicht Buße getan. Und der bekommt eine Strafe und geht unter. Nebukadnezar bekam eine Strafe und wurde wiederhergestellt. Belsazar bekam eine Strafe und ging unter. Die gehören irgendwie zusammen. Also 1 steht allein, 2 und 3 gehören zusammen, 4 und 5 gehören zusammen. Und jetzt auf der anderen Seite, Kapitel 6, da haben wir wiederum die Weigerung des Daniels am medopersischen Hof, dass er dem Gebot des Königs nicht gehorcht. Das steht alleine. Kapitel 7 und 8 sind zwei Gesichter, die ganz eng verbunden sind miteinander. Gehören zusammen. Und dann Kapitel 9, Jerusalems Strafe und Wiederherstellung. Und Kapitel 10 bis 12, der König des Nordens und dieser Tod des Königs des Nordens und die Auferstehung der Gläubigen. Am Ende der Tage. Das gehört alles zusammen. Es hängt zusammen mit Jerusalems ewiger Wiederherstellung. Thematisch gehören Kapitel 9 und die letzte Geschichte, also die 10 bis 12, gehören thematisch auch zusammen. Das heißt, wir haben hier immer eins, dann ein Paar und noch ein Paar. Also das ganze Buch ist systematisch. Und man glaubt es gar nicht am Anfang, aber je mehr man sich hinein vertieft, merkt man, das ist ja ganz systematisch geschrieben. Da steckt ja eine ganz tiefe, eine ganz schöne Art des Geschichtenerzählens steckt dahinter. Und das ist einprägsam. Und das ist genau das, was die hebräischen Geschichten sind, einprägsam. Die Hebräer, wenn sie was erzählt haben oder geschrieben haben, haben sie einprägsam geschrieben. Das kann man sich sehr leicht auswendig lernen, diese 12 Kapitel, wenn man sie sich so systematisch vor Augen führt. Nun, das bringt uns also zu meiner Gliederung. Das ist jetzt meine Gliederung. Das ist jetzt nur ein das hatten wir schon. Hier, die Gliederung. Kapitel 1, die Weigerung. Am Hof, am babylonischen Hof. Kapitel 2, die zwei Menschenbildnisse. Kapitel 3 auch. Also Kapitel 2 und 3. Das eine wird geträumt, das andere wird aufgestellt. In Natura. Kapitel 4 und 5, die Bestrafung der zwei Könige. Nebukadnezar und Belsazar. Das ist der erste Teil. Zweiter Teil, Kapitel 6 bis 12. Die Weigerung am medopersischen Hof. Kapitel 6. Dann Kapitel 7 und 8, die zwei Tiervisionen. Und Kapitel 9 bis 12, die Deutung der zwei Schriften. Da geht es um die Deutung der Weissagung von den 70 Wochen und die Deutung der Schrift im Buch der Wahrheit, wo dann vom König des Nordens und vom König des Südens die Rede ist. Jetzt habe ich ziemlich viel geredet und ich hoffe, das war auch nicht zu schnell. War es zu schnell? Ja. Sind dazu Fragen?
Bekommen wir das auch schriftlich?
Ja, es ist jetzt so. Ich habe die Gliederung, eine detaillierte Gliederung, habe ich jetzt hier ausgedruckt vor mir, das gebe ich gleich aus. Und dann habe ich eine detaillierte Tabelle, alles viel, viel detaillierter, als ich jetzt gesagt habe. Das gebe ich jetzt auch dann gleich aus. Wir können es dann jetzt gemeinsam dann anschauen. Und das nächste ist, ich habe dann diesen Kommentar zur Gliederung, das sind zwei Blätter, ist noch dabei. Und dann gibt es noch ein paar Tabellen über die Geschichte. Ich denke, das ist jetzt gerade der richtige Zeitpunkt, dass wir diese Blätter uns anschauen. Und dann ist noch ein Artikel. Ja.